Wir kommen zum Fall 4. 49-jähriger Mann und es wundert wieder zunehmende Ruhe Dyspnoe seit der Nacht. Er hat einen Zustand nach einer Pulmonalembolie und tiefen Venenthrombose und eine COPD und auch so ein paar Risikofaktoren. Und es wird ein EKG geschrieben, wie immer. Die Frage ist, hilft Ihnen das EKG weiter? Also da machen wir es vielleicht ohne Abstimmung mit Handheben. Also ja, okay, gut. Inwiefern, wenn man da... Die T ist hoch, ja. Das heißt, es könnte sein, dass das wieder so ein frühes Infarktstadium ist, diese Erstickungs-T's. Er hat Dyspnoe, keine Thoraxschmerzen. Ja. Das, was ich sehe, ist, die Frequenz ist hoch. Ja, Sie haben recht, die T-Wellen sind vielleicht ein wenig höher. Und ich glaube, dem geht es auch wahrscheinlich nicht gut, weil wenn man sich da die Linie anschaut, das ist recht verwackelt. Ja. Das ist meistens ein Zeichen, ganz natürlich unspezifisch, aber dem, nur vom EKG, dass der nicht da entspannt im Bett liegt. Und wenn man sich dann das Echo anschaut, dann sieht man korrespondierend dazu, dass da sehr viel Bewegung ist. Da muss man jetzt nicht das Echo können. Es schaut recht untypisch aus und man kann den Schnitt nicht gut halten, weil der Patient eben so dyspnoisch ist, die Atemfrequenz so hoch ist. Da haben wir hier den linken Ventrikel, da der rechte Ventrikel, der immer wieder so aufkippt, ja, da den linken Vorhof und dem Patienten geht es nicht gut. Kurze Achse. Und dann von subxiphoidal, also wo wir hier da so im Eck die Leber haben, dann dieser Schatten, also alle die, macht wer von Ihnen Pleurasono? Keiner? Das, was uns Echokardiographeure immer stört, ist, wenn die Lunge ins Bild kommt. Ja, also ich habe da wirklich lang damit gekämpft, bis zu dem Moment, wo ich einen Pleurasono-Kurs gemacht habe und mir dachte, okay, dann kann man wenigstens ein paar Worte dazu sagen und man hat nicht da so eine negative Einstellung. Und was Sie hier sehen, ist, dass da der Pleura-Reflex ist und der wirft einen Schatten, ja, der sehr konstant an der gleichen Stelle ist. Und in manchen Fällen oder in den meisten Fällen stört uns die Lunge. In dem Fall ist das dann doch etwas, was man vielleicht auch verwenden kann. Und das ist das Lungenröntgen. Und ich sage bewusst gar nichts dazu. Lassen Sie es bitte auf sich wirken. Um dann Ihren Verdacht zu äußern. Und da bitte ich Sie wieder abzustimmen. Er hatte schon einmal eine Pulmonalembolie und Rezidive, die sind gar nicht so selten und da wird er schon wieder eine haben wahrscheinlich. Oder ist es doch eine beginnende Pneumonie? Haben Sie das im Lungenröntgen entdecken können? Oder ein dekompensiertes Chorhypertonikum, eine COPD-Exazerbation? Weil er doch so bullös oder so rarifizierte Lungenstrukturen hat oder ein Pneumothorax. Das ist eine COPD-Exazerbation, ja? Nein, Pneumothorax ist E. Okay, F ist... Wer hat E? Ist natürlich verwirrend mit dem 1 bis 5, nicht? Aber gibt es vielleicht noch eine andere Diagnose? Vielleicht habe ich ja die richtige vergessen. Okay, dann gehen wir es durch. Pulmonalembolie ist natürlich immer auch eine Möglichkeit. Ja? Stimmt, das rechte Herz war jetzt nicht belastet. Im EKG hätte man diesbezüglich jetzt auch kein Zeichen gesehen. Also es würde nur die Symptomatik grundsätzlich und die Tatsache, dass er schon mal gehabt hat, dafür sprechen. In Pneumonie, kein Entzündungszeichen, kein Fieber. Das dekompensierte Hypertonikum schaut echokardiografisch ganz anders aus. Also schauen wir mal, was und Sie haben das völlig richtig erkannt, ein Pneumothorax. Und ist auch ein CT gemacht worden, weil er eben einen spontanen Pneumothorax hatte. Da ist vorher keine Intervention gewesen. Und er hat auch ein Mediastinalemphysem. Und Sie sehen hier im Mediastinum, dass dort Luft ist, die nicht hingehört. Sie sehen es hier auf der linken Seite, hat es beidseits gehabt und das, was ich sehe, auch diese großen Bulle, die dann ein gewisses Risiko eben zeigen, dass sie spontan platzen können. Und im Ultraschall hat man gesehen, dass es da so einen Pleura-Reflex gibt und normalerweise, wenn jemand gerade so schnell atmet und der hat ja eine sehr erhöhte Atemfrequenz gehabt, dann würde dieser Reflex, also diese längliche Linie hin und her wandern und sich übers Herz. Und das, was ihm auffällig war, weil das Röntgen ist einfach, oder das Echo ist schneller zur Hand gewesen als das Röntgen, dass sich das gar nicht bewegt hat. Und das natürlich mit dem entsprechenden Auskultationsbefund hat den Verdacht ergeben, den wir dann bestätigt haben, und er ist dann trainiert worden. Und das ist etwas, wo man sagt, okay, da hat man eine sehr gute Chance, dass man das gut therapiert. Das Problem ist natürlich, dass das wiederkommen kann und man kann dann eine Reihe von Abklärungen machen. Aber im Akutfall ist das Entscheidende, den Verdacht zu haben und Gewehr bei Fuß zu stehen. Also Sie sehen hier auf der rechten Seite, ich fahre am besten entlang des Lungenrandes. Sehen Sie das? Und da außerhalb dieser Linie sieht man keine Gefäßzeichnung mehr. Da muss man aufpassen, da ist die Skapula auch dabei. Da ist die Lunge, geht der Lungenrand weiter. Also all das ist Luft. Zum Zeitpunkt des CTs war der natürlich schon entlastet. Deswegen hat er das dann nur mehr auf der linken Seite gehabt. Und jetzt diese apikalen Pneus zu diagnostizieren, Stefan, da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, das ist im Lungenröntgen, gerade beim Patienten, der dann nicht steht, nicht Seitbild hat etc., gar nicht so leicht. Das kann man übersehen, aber sowas, das sieht man auch im Liegen in der Akutphase und das kann man sehr gut trainieren. Fall Nummer 5 ist eine 52-jährige Dame, die vor 14 Tagen einen Autounfall hat. Und ich bediene da jetzt keine Klischees. Seither zunehmende Atemnot und ein positives Troponin. Und dann wird ein EKG geschrieben, Troponin ist positiv. 14 Tage ist ein Trauma, ein Aufprall-Trauma her und das ist das EKG. Also die Frage wieder an Sie, hilft das EKG weiter? Also wer ist für ja? Okay, gehen wir es der Reihe nach durch. Ja, also in den Extremitäten kann man durchaus eine Niedervoltage und an was würden Sie dann denken? Das ist ja ein Perikarderguss, perfekt, sehr gut. Und dann Vorderwandnarbe aufgrund des fehlenden Rs. Ja. Also man sieht auch, dass die Repolarisation jetzt nicht ganz in Ordnung ist. Also wenn man jetzt sagt, wir nehmen das als Q, dann würden wir uns ja normalerweise vielleicht noch ein negatives T oder so erwarten. Hier sieht man eher so eine ganz diskrete, wenn überhaupt, Hebung. Und jetzt kann man darüber diskutieren. Ich weiß nicht, ob Sie das von hinten erkennen können, dass da vielleicht noch doch ein ganz ein kleines initiales R ist. Und gerade bei Damen sehe ich das öfters, dass manchmal eben diese Ableitungen sehr senkrecht abgenommen werden, also nicht eigentlich nach lateral verlaufend. Und dann kann durchaus das, was wir in V1 akzeptieren, dann einmal auch auf V2 und V3 übergreifen. Also es ist auf jeden Fall, wenn es richtig angelegt ist, ist immer die Frage, auch ein Blick kurz auf den Patienten und wo die Elektroden noch ihre Abdrücke hinterlassen haben, wenn das keine sind, die dort noch immer picken, schauen, ob es richtig angelegt ist. Und wenn es richtig angelegt ist, wäre das pathologisch. Ja, gut. Das heißt, was würden Sie sagen als Diagnose? Kann man das draus? Also eine Contusio Cordis. Ja? Ja, okay, sehr gut. Schauen wir uns das Echo an. Also ein Kollege hat das bereits aus dem EKG erkannt, dass die Niedervoltage bedingt ist durch einen Perikarderguss. Sie sehen hier wieder diese Flüssigkeitslamelle, also schwarz, diskret um den rechten Ventrikel und jetzt wieder drehen wir um 90 Grad, sehen den linken Ventrikel in der kurzen Achse und sehen auch hier wiederum eine Flüssigkeitslamelle. Und das, was noch auffällt, ist, dass die Pumpfunktion, wenn man da jetzt schaut, ich glaube, da braucht man nicht großartig vom Echo geschult sein, aber man sieht, dass die Pumpfunktion sicher nicht normal ist. Jetzt, wenn ich Sie frage, ist es diffus oder gibt es eine Stelle, die besonders schlecht pumpt, dann werden Sie sagen, na, eigentlich pumpt es überall gleich schlecht, oder? Ja, okay. Gut, das sind dann die apikalen Schnitte dazu. Also hier bestätigt sich die schlechte Pumpfunktion, der rechte Ventrikel, der tut eigentlich ganz gut. Und Patientin wird in den Herzkatheter gebracht und man macht hier das linke System, hier das rechte System und man sieht eigentlich, dass die Koronarien blank sind. Es wird dann noch ein Ventrikel gemacht und sagt, gut, schaut nicht in Ordnung aus. Die Aorta wird mitgefahren. Und jetzt ist die Frage, was hat sie? Und bevor wir das fragen, überschlagen sich die Ereignisse. Sie bekommt plötzlich ventrikuläre Tachykardien, einen Electrical Storm. Also da gibt es eine Definition dazu, wie oft diese ventrikulären Tachykardien oder andere Rhythmusstörungen auftreten. Diese elektrische Entgleisung bei dem schlechten Ventrikel führt dazu, dass sie in ein Schockgeschehen fällt und wird dann damals hatten wir noch keine ECMO in unserer Abteilung, wird dann ins AKH transferiert für die Implantation einer ECMO mit Hochdosis-Katecholaminen. Was glauben Sie, was dahinter gesteckt ist? Hatte die Patientin eine Perikarditis, hatte einen riesigen Perikarderguss, doch ein Enzdemi, war ja Troponin positiv und halt hat sich der Thrombus wieder aufgelöst. Epikardial sieht man nichts mehr und sie hat aber da diffuse Embolien, war sie septisch, Entzündungswerte waren erhöht. Hat sie eine Myokarditis oder kann man das alles erklären durch den Autounfall und sie hat einfach einen traumatischen Herzschaden, eine Kontusion des Herzens gehabt. Bitte tippen Sie jetzt. Also die Mehrheit spricht sich für die Contusio Cordis aus. Und in der Tat ist das so, dass natürlich das gar nicht zu unterschätzen ist. Also wir sehen das immer wieder, dass vielleicht auf der Kardiologie seltener als auf den Unfallkrankenhäusern, dass eine Mitbeteiligung durch Verletzung epikardialer Gefäße oder auch durch Klappenerkrankungen, zum Beispiel die Tricuspidalklappe, die plötzlich ausreißt, durch einen schweren Sturz oder durch einen Schlag oder durch einen Autounfall ein Problem macht, die bis zum kardiogenen Schock führen können oder dass eben das große Gefäß, die Aorta, einen Riss hat oder eine Koronararterie dann beleidigt ist. Ja, Koronararterien waren bei ihr in Ordnung. Und jetzt muss man sich überlegen, wie würde eigentlich dieses Trauma 14 Tage später zu so einer schlechten Funktion führen? Also wenn ich sage, es ist eine Stelle, die umschrieben vielleicht beschädigt ist und dort dann Blut rausfließt, also einen Perikarderguss macht, also eine Ventrikelruptur, die später kommt, könnte man es vielleicht erklären, aber dass das ganze Herz diffus eigentlich nicht pumpt, ist eigentlich schwer mit dem Autounfall zu erklären. Nicht? Wenn das in der Akutphase ist, kann man auch an einen Dacuzubo, an eine Stresskardiomyopathie denken, so schaut es nicht aus, es war ja sehr homogen. Ja? Also, was die Patientin hatte, und leider ist das eben häufig auch mit solchen malignen Rhythmusstörungen verbunden, war eine Myokarditis und zwar nicht irgendeine, sondern eine Riesenzellmyokarditis. Und diese Riesenzellmyokarditis, der Autounfall war einfach ein Zufall. Also einen kausalen Zusammenhang konnten wir damals nicht sehen. Und die Riesenzellmyokarditis hat ein vorher gesundes Herz in einer fulminanten Weise in ein Schockgeschehen gebracht mit einem Electrical Storm und konnte aber gut therapiert werden. Die Patientin hat die ECMO gut überstanden und ist eigentlich mit, glaube ich, gering reduzierter Linksventrikelfunktion nach mehrwöchigem Aufenthalt nach Hause entlassen worden. Ja, oder Rehab. Okay. Gibt es eine Frage dazu? Nichts Häufiges, aber man muss daran denken, wenn bei einem vorher gesunden, herzgesunden Patienten plötzlich ein fulminanter Verlauf, gerade auch noch mit ventrikulären Rhythmusstörungen ist, weil es gibt eine Therapie dafür, man kann was machen und man muss halt rasch die Patienten in ein Zentrum transferieren. Ja, also das eine ist, dass man unmittelbar die Kreislaufsituation mit einem extrakorporalen Verfahren stabilisiert, weil sonst ist man immer Zweiter und das Zweite ist, dass man eben eine immunsuppressive Therapie macht. Die Myokarditis, ist so ein Chamäleon, was das EKG betrifft. Ja. Also dass es da eine spezielle Veränderung gibt, wo man aus dem EKG sicher sagen kann, dass das eine Myokarditis ist. Es können Senkungen sein, es können diskrete Hebungen sein, es kann ein Mischbild aus dem sein. Und, das darf man auch nicht vergessen, sehr häufig kommt es ja zu einer Mitbeteiligung auch des Perikards. Wenn ein Perikarderguss da ist, dann ist das sicher oder hat das sicher mitreagiert und das führt dann auch zu Veränderungen, die einer Perikarditis entsprechen. Und da im Verlauf, je nachdem, was gerade im Vordergrund steht. Also da gibt es kein klassisches oder typisches Bild. Kein unverwechselbares. Okay? Dann letzter Fall. Da bitte ich Sie jetzt ein bisschen um Geduld, weil es ist ein längerer Fall und da hat sich kein Fall, sondern eine 47-jährige Dame, die vor einem Jahr zu uns gekommen ist. Und zwar kurz vor Neujahrswechsel. Sie hat Weihnachten noch zu Hause verbracht, war eine Woche vor Weihnachten das erste Mal symptomatisch mit Luftnot, war dann in einem Spital und die hätten ihr dringlich zu einer Aufnahme geraten und sie hat aber beschlossen, nein, sie möchte Weihnachten zu Hause noch verbringen und so ist sie dann schwer dyspnoisch mit diesem Ultraschall zu uns gekommen. Der hat ein paar Tage zuvor ähnlich ausgesehen und Sie sehen, dass der linke Ventrikel wieder deutlich reduziert ist in der Pumpfunktion. Hier ist der 29.12., also eine deutlich reduzierte Pumpfunktion. Und wir müssen sich überlegen wieder, was ist die Ursache dafür? Und das Erste, was man macht, wenn jemand akut kardial dekompensiert ist, man muss einmal rekompensieren, weil die Leute können nicht flach liegen, ist nicht invasiv beatmet worden. Sie sehen auch auf der Seite hier die Pleuragüsse und eindeutig eine hochgradig reduzierte Linksventrikelfunktion, ob die jetzt 15%, 13% oder 16%, das ist völlig egal. Patientin ist schwer dekompensiert. Man sieht hier auch eine sekundäre, also funktionelle, schwere Mitralinsuffizienz, die das natürlich noch vorantreibt. Und plötzlich hat auch sie einen Electrical Storm. Das heißt, man kommt gar nicht dazu, die Dienstmannschaft zu überlegen, was man alles nicht machen kann. Die Patientin wird rhythmusinstabil, gerät in einen kardiogenen Schock und Sie sehen, was das Bild war. Ein Herz, das de facto gar keinen Auswurf mehr hat, sowohl rechts als auch links. Es wird mit der Wiederbelebung, es war beobachtet auf der Überwachungsstation, mit der Wiederbelebung begonnen. Und es wird geschockt und sie hat wieder Kammerflimmern und es wird gedrückt, es wird Adrenalin gegeben, es wird wieder geschockt, sie hat wieder Kammerflimmern und so geht das dahin. Und die Frage, die sich die Kollegen gestellt haben, ist, was machen wir jetzt? Und machen wir eine Ballonpumpe, können wir sie zur Akutherztransplantation unter Reanimation bringen, lachen Sie bitte nicht. Soll man ein Left Ventricular Assist Device nehmen, eine ECMO oder Katecholamine, einfach noch steigern, weil es ist einfach noch zu wenig gewesen. Bitte um Ihre Antwort jetzt. Okay, das ist ECMO oder IABB, genau. Also sehr gut. Das heißt, völlig richtig, in so einer Situation müssen wir schauen, dass wir den Kreislauf stützen und dass wir die Organperfusion herstellen. Und das kann ich, eine Akut-HTX ist überhaupt kein Thema. Ja, das ist, glaube ich, klar. ELVAD ist auch etwas, was in Wien in einem Zentrum im AKH angeboten wird. Das heißt, die Patienten müssen vor Ort sein und auch das hat einen gewissen Vorlauf. Und wir sind drückend im 30, also im permanenten Drücken und immer wieder Schocken im CPA-Algorithmus, also am Krankenbett. 7 Leute beschäftigt, 4 aus der Nachtdienst oder 3 aus der Nachtdienstmannschaft, Intensivpfleger und so läuft es. Und da muss man jetzt eine Entscheidung treffen. Die IABB, Katecholamine werden gegeben, mehr als L-Adrenalin, kann ich nicht geben in so einer Situation. Und die Ballonpumpe ist etwas, was bei der reduzierten Koronarperfusion früher, vielleicht im Rahmen der Intervention, sehr wohl einen Stellenwert hat, auch postoperativ, aber in so einem Setting keine Verbesserung bringt. Und das Einzige, was man machen kann, und da haben sich die Kollegen auch sehr rasch dafür entschieden, ist, dass unter laufender Reanimation eine ECMO eingebaut wird. Also ungefähr Kanülen, die so fingerdick sind wie mein Finger, und die werden dann über die Leiste venös, arteriovenös implantiert. Der Kardiotechniker, der bei uns im Haus ist, wird gerufen, rüstet die Maschine auf und das ist unter laufender Reanimation geschehen. Und Sie sehen, das wird dann unter TE, also jetzt schauen wir von der anderen Seite, vom Esophagus auf den linken Vorhof, aufs linke, auf den linken Ventrikel aufs Herz und sehen schon, dass ein bisschen eine Pumpfunktion wieder da ist. Hier sehen Sie die Positionierung der Kanüle und dann auch einen Draht mit den typischen Artefakten. Und am 4.1. unter 2 Liter ECMO-Fluss jetzt von Transthorakal ist das Bild. Also nicht berauschend, aber die Patientin hat wieder einen Druck. Sie wird nicht mehr herzdruckmassiert. Sie hat hochdosiert Katecholamine, höchstdosiert Katecholamine in allen Variationen. und läuft unter der ECMO und beginnt sich langsam ein bisschen zu bessern, und dann nach der initialen Besserung kommt es wieder zu einem Electrical Storm, zu einer Verschlechterung. Und die Frage war, okay, in dieser Situation können wir jetzt durch eine Gewebsentnahme noch eine genauere Diagnose und Therapie einleiten, und das Myokard war so vulnerabel, dass es zu einer Verletzung gekommen ist, und Sie sehen hier weiß um das Herz herum einen tamponierenden Perikarderguss, also ist alles Hämatom eingemauert, das Herz steht wieder. Und die Patientin bekommt eine Impeller eingebaut. Also ein Impeller ist im Prinzip eine Pumpe, ist ein Ansaugventil oder ein Ansaugsystem im Ventrikel hat und dann das Blut wieder in der Aorta auswirft. Wird ähnlich gesetzt wie ein Pigtail, den man in den Ventrikel hineingibt, und kann man natürlich ein bisschen zu tief oder zu weit oben sehen, aber es entlastet das geschädigte und geschwächte Herz. Und Sie sehen, dass das einfach besser ausschaut als vorher. Natürlich ist das Hämatom rundum auch ausgeräumt worden, chirurgisch. Die Patientin hatte ein offenes Sternum, das heißt, das hat man gar nicht verschlossen, das Hämatom ist chirurgisch ausgeräumt worden, und sie lebt. Ja, sie lebt. Nach der Impeller, wir sind mittlerweile im Februar, das Ganze hat am 29.12. begonnen, also jetzt relativ um die Zeit, wo wir jetzt stehen. Sie sehen, das Herz wird besser. Also es ist sicher nicht normal, das Septum, das baumelt hin und her, und das rechte Ventrikel ist vergrößert, es wird besser. Sie hat alle Sachen gehabt, die man im Rahmen des Intensivaufenthalts haben kann. Also Sie nennen den Infekt, sie hatte jedes Antibiotikum bekommen, sie hat einen kleinen Insult gehabt, etc., aber sie hat all das überlebt und ist dann aber nicht mehr mobilisierbar gewesen. Das heißt, wir haben eine Patientin, die neurologisch gezielt kontaktierbar war, die tracheostomiert war und die man nicht aus dem Bett gebracht hat, weil sie de facto bei geringster Belastung dekompensiert ist. Und der Grund jetzt für diese Dekompensationen waren einerseits die schwere Mitralinsuffizienz und andererseits auch eine schwere Aorteninsuffizienz. Das sind immer diese Farben, die Sie hier sehen. Und die Aorteninsuffizienz, während die Mitralinsuffizienz Folge des schlechten Ventrikels war, ist die Aorteninsuffizienz eine Folge der Lage dieser Impeller gewesen, die wirklich lang drinnen gelegen ist. Und das ist eben beschrieben, dass es da so zu Reibungen und Friktionen kommen kann, die so einen kleinen Schaden setzen. Und jetzt war die Frage, was machen wir mit der Patientin? Also bettlägerig, nicht mobilisierbar, wir stehen an. Und nach dem Verlauf, also jetzt schauen wir aufs Datum, das ist mittlerweile im April, soll man sie offen operieren. Also eine Aortenklappe machen und eine Mitralklappe bei schlechtem Ventrikel, bei Zustand nach Dialyse über viele Wochen, bei kleinem Insult, bei Zustand nach Therapierefraktärem, Schock, Ventricular Storm, unzähligen Infekten, Clostridien, alles gehabt. Ja. Also die Überlegung war, dass das einfach ein zu hohes Risiko darstellt. Und das, was als sicherlich das führende Vizium war, war die Mitralinsuffizienz. Und so ist dann ein Mitraclip, oder habe ich einen Mitraclip implantiert bei der Patientin. Sie sehen hier den Clip, das ist ein 3D-Echo, wir schauen auf die Klappe drauf. Es wird dann hier in der Mitte aus das vordere und das hintere Segel gefangen und dieser Clip abgesetzt. Und das ist vorher die Mitralinsuffizienz und hier sehen Sie nachher die Mitralinsuffizienz. Lang diskutiert mit Familie, mit der Patientin, und die Patientin wird nachher, das wird in allgemeiner Anästhesie gemacht, wach, es geht ja gut, und 6 Stunden später entwickelt sie eine Sprachstörung. Heparin schon lang antagonisiert, das Thromboas und das Clopidogrel, das hatte sie schon die ganze Zeit an Bord, und sie hat dann 6 Stunden nach dem Eingriff eine schwere Hirnblutung bekommen und ist daran verstorben. Innerhalb von 3 Tagen. Keine Chance der Trepanation oder der Heilung. Also sehr bitter. 4 Monate haben wir um ihr Leben gekämpft und dann ist sie 6 Stunden nach einem Eingriff, der zunächst gut gegangen ist, verstorben. Wir haben das natürlich in vielen Kreisen besprochen und es war wahrscheinlich so, dass eine vorbestehende dilatative Kardiomyopathie akut durch einen Infekt dekompensiert ist. Ja, ich glaube, jetzt habe ich die Stimmung ein bisschen gedrückt. Und damit sie aber, das ist so wie bei den griechischen Theaterstücken, nach dieser Tragödie muss dann auch immer was Positives kommen und damit übergebe ich wieder meinen Chef. Ja.